alles rund um die Gesundheit.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge und heute bin ich sehr gespannt, was mein Gegenüber mir erzählen kann. Es ist nämlich Professor Dr. Markus Arendt, er ist der ärztliche Direktor der Unfallchirurgie hier in Ludwigsburg. Erstmal hallo und schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Herzlich willkommen, freut mich, dass ihr alle hier seid und ich freue mich auf die interessanten Themen und auch das Interesse an meinem Fachgebiet, das ich selber nach weit über 30 Berufsjahren auch noch sehr interessant finde.
Und warum es so interessant ist, darüber sprechen wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel. Es geht heute um das Thema Unfälle, deswegen sind wir eben auch in der Abteilung für Unfallchirurgie. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben 30 Jahre Berufserfahrung. Was für Unfälle und was für Fälle behandeln Sie denn überhaupt alles?
Ja gut, erstmal muss man sagen, das ist natürlich ein ganz großes Privileg überhaupt, dass man Unfallchirurg ist, dass man Unfälle behandeln darf, dass man die Folgen von Unfällen behandeln darf. Man darf natürlich nicht ganz vergessen, dass die Unfallchirurgie viel mehr ist wie der akute Unfall. Aber jetzt wenden wir uns erstmal den Unfällen zu. Das Schöne an den Unfällen ist, das ist ein plötzliches Ereignis des Lebens, das zu, sag ich mal, einem Resultat führt, das häufig oder immer wieder mal das normale Weiterleben erstmal verändert. Und deswegen ist ein Unfallereignis erstmal aus Sicht eines Unfallchirurgen mal was gar nicht so Schlimmes, weil das sind oft Dinge, die man wieder gut verbessern kann. Im Gegensatz zu so schleichenden Erkrankungen, die immer wieder mal schlimmer werden und mal und so und Hü und Hott laufen. Ne? Also das ist, sagen wir mal, der Vorteil eines Unfallereignisses. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ereignisse. Es gibt erstmal natürlich die ganzen Freizeitunfälle, es gibt die Berufsunfälle und Arbeitsunfälle stellen bei uns etwa, sage ich mal, so ein Drittel aller Unfälle dar. Arbeitsunfälle können zum einen natürlich Wegeunfälle sein oder können dann direkt bei der Arbeit entstanden sein. Wir haben ganz unterschiedliche Freizeitunfälle. Man muss sagen, dass die Freizeitunfälle sehr stark mit dem Freizeitverhalten von Menschen zusammenhängen. In der Corona-Phase hat man zum Beispiel gesehen, dass sich irgendwie viele Menschen ein Elektrofahrrad auch im Rahmen dieser Entwicklung zugelegt haben. Jetzt kommt es natürlich, wenn viele Menschen plötzlich auf dem Elektrofahrrad fahren, plötzlich zu einem erhöhten Anfall von Verletzten, weil halt ab und zu mal so ein Fahrrad mit seinem Fahrer umfällt. Also das ist sozusagen eine Entwicklung, die wir bemerken, dass gerade Dinge, die mit Freizeitverhalten zusammenhängen, eine relevante Rolle spielen. Dann haben wir natürlich die vielen Verletzungen auch von Kindern. Ja, wenn es zum Beispiel schön Wetter wird im Frühjahr, auf der Schaukel, auf dem Spielplatz, die irgendwo hochklettern und dann doch irgendwo runterfallen. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch die vielen Verkehrsunfälle, die natürlich im Rahmen der doch hohen Mobilität hier im Umfeld von Ludwigsburg zustande kommen, zu behandeln. Und last but not least, für eine Bevölkerungsgruppe will ich natürlich auch noch eingehen. Das sind dann die zunehmend älteren Menschen, auch gebrechlicheren Menschen, die nicht mehr adäquat in der Mobilität sicher sind, die stürzen, teilweise aus gutem Grund, teilweise aber auch nicht aus gutem Grund. Und das ist eine Bevölkerungsgruppe, die in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr stark in der Behandlungspflichtigkeit zugenommen haben, die sich also, sagen wir mal, den körpernahen Oberschenkel verletzen. Das sind Verletzungen, die wir behandeln und mit denen wir umgehen müssen. Also das heißt, in einem völlig unterschiedlichen Spektrum vom Kleinkind bis zum Greis. Wir behandeln viele Verletzungen, Gott sei Dank, auch ohne Operationen. Ganz zum Schluss behandeln wir in unserer zentralen Notaufnahme aber im Jahr etwa zwischen 32 und 35.000 Verletzte. Das muss man sich mal vor Augen führen und das ist insgesamt etwa die Hälfte aller Patienten, die in unsere große zentrale Notaufnahme kommen, sodass wir da einiges zu tun haben und natürlich auch manchmal so Dinge passieren, dass man mal ein paar Minuten oder mal ein Stündchen oder auch mal zwei und drei Stündchen warten muss. Und dann muss ich vielleicht noch eins sagen, wir sind eins der größten Traumazentren in Deutschland. Wir haben ja im Augenblick den Hubschrauber, der in Pettenwil steht, direkt für uns im Einsatz. Da werden die meisten Patienten zu uns direkt gebracht. Wir haben aber auch noch den Hubschrauber in Leonberg, der auch einen Teil seiner Patienten, je nachdem, wo der Patient verunfallt ist, aber auch je nachdem, wie die Versorgungssituation in dessen Abgabebereich aussieht, zu versorgen. Und da liegen wir im Augenblick immer so zwischen 300, 350 Schwerstverletzten im Jahr und sind damit deutschlandweit unter den ersten 10 Kliniken, die am meisten der Verletzten zu versorgen haben. Und das ist natürlich schon recht anstrengend. Das sind auch jetzt nicht kleine Verletzungen, die da ankommen bei den 350 Patienten, sondern das sind nun Verletzungen, die oft viele Operationen erfordern und eine sehr gute Strategie, um diese Verletzungen gut zu versorgen.
Das sind irre Zahlen, die Sie da jetzt aufgerufen haben und da kommen auch ganz viele Fragen. Zunächst mal 32.000 Fälle im Jahr, das sind irgendwas um die über 100 am Tag und auch diese Fälle, die eben mit dem Hubschrauber dann versorgt werden müssen. Haben wir hier tatsächlich so einen hohen Unfallschwerpunkt oder ist es einfach ganz normal oder deckt der Klinikverbund, das Klinikum hier einfach so eine große Region ab? Also warum sind es solche großen Zahlen?
Naja gut, das lässt sich leicht beantworten. Ludwigsburg ist, glaube ich, der zweitreichste Bevölkerungskreis eines Landkreises letzten Endes in Deutschland. Also wir haben hier doch einen gewissen Schwerpunkt einwohnertechnisch durch den Hubschrauber, der natürlich wesentlich weitere Kreise zieht, insbesondere Richtung Hohenloisches, also auch große ländliche Bereiche bis rüber zur A7. Abfliegt und in den Einsatz geschickt wird, haben wir natürlich einen riesigen Kreis an Patienten, den wir erreichen. Der Hubschrauber, der deckt etwa 1 Million Menschen ab und sagen wir mal, der direkte Einzugsbereich, den unsere Klinik betrifft, das sind sicherlich etwa 150.000, 180.000 Menschen, teilweise aber auch noch aus entfernteren Bereichen der Rettungsdienst, der uns dann anfährt, bei ganz bestimmten Erkrankungsbildern, weil dort einfach davon ausgegangen wird im Rettungsdienst, dass bestimmte Verletzungen in bestimmte Kliniken gehören. Und deswegen sind wir da sehr, sehr stark frequentiert. Wir versuchen, diese Frequentierung in der Zwischenzeit in gewisse Bahnen zu lenken. Wir bekommen natürlich am Sonntagnachmittag durchaus auch denjenigen, der am Mittwoch mit dem Sprunggelenk umgeknickt ist, der sich dann am Sonntagnachmittag beginnt zu fragen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich morgen eigentlich arbeiten muss? Der weiß genau, dass er das letzte Mal, wo er Rückenschmerzen gehabt hat, beim Orthopäden einen Termin 2 Monate später erst gekriegt hat. Der weiß auch, wie fragend ihn der Arzt anschauen wird, wenn man da Montagmorgen plötzlich unangemeldet im Wartezimmer sitzt. Das sind alles Dinge, die uns natürlich mitunter auch das Leben schwer machen. Das sind nicht alles schwere Verletzungen bei diesen 32.000 Patienten, das muss man sagen, da ist durchaus auch mal die Zecke, die sich festgebissen hat, dabei. Das ist natürlich eben kein internistisches Krankheitsbild, das kommt alles zu uns und damit müssen wir uns flächig befassen. Insofern schwierige Sache. Wir hoffen, dass wir, sagen wir mal, in unseren Bestrebungen auch irgendwie weiterkommen. Die zentralen Notaufnahmen, die sind natürlich hoffnungslos überfordert und dem versuchen wir auch entgegenzusteuern. Schwierige Angelegenheit, weil wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall den Patienten nicht sehen, der uns braucht. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das auch zu gewährleisten, aber dafür stehen wir.
Ist es dann auch ein bisschen Reiz dieses Jobs, eben einfach morgens vielleicht nicht zu wissen, was man abends so alles gemacht hat, was man abends für Patienten alles hatte, weil es kommt ja wirklich alles rein, wie Sie sagen, was Hilfe braucht oder Hilfe glaubt zu brauchen, oder?
Ja, klar, natürlich. Dieser Beruf, der ist natürlich schon sehr reizvoll. Jetzt für mich nach 30 Jahren, natürlich liegt der Reiz eher in der Komplexsituation, in dem Erreichen von Lösungen. Und man muss sagen, es ist natürlich in der deutschen Unfallchirurgie seither unwahrscheinlich viel passiert. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe vor 35 Jahren, also 1989, habe ich angefangen. Und damals haben wir nicht wie heute eine ineinander verzahnte Patientenversorgung in Deutschland gehabt, sondern wir haben im Grunde genommen Einzelplayer gehabt, wo Rettungsdienste über die Notfallstrukturen zentralisiert entschieden haben, wo ein Patient hingeht. Und da war doch immer wieder mal das Problem aufgetreten, dass Zielkliniken nicht versorgungsfähig waren, weil sie einfach in einem bestimmten Bereich einen Patienten auf dem OP-Tisch liegen hatten oder im gleichen Bereich bereits einen Notfall hatten und zwei Patienten oder sogar dann manchmal drei Patienten nicht übernehmen konnten. Diese Zeiten, da sind wir auch unfallchirurgisch gerade bei schwerer Verletzten noch eher im Sinne einer Day-One-Surgery vorgegangen. Das heißt, wir haben sozusagen die schweren Verletzungen an einem Tag versucht, operativ zu versorgen, um dem Patienten dann eine Zeit zu ermöglichen auf der Intensivstation, um sich zu erholen. Also ich rede jetzt nur von den wirklich Schwerstverletzten. Und in dieser Zeit haben wir festgestellt, dass wir einen gewissen Anteil der Verletzten verloren haben an Verläufen, die wir heute nicht mehr verlieren. Und die Wissenschaft und auch die Forschung hat letzten Endes auch festgestellt, dass wir gerade, was uns damals noch nicht so klar war, dass wir in dem operativen Eingriff einen direkten Zweitschlag des Traumas nachgeliefert haben, direkt zeitnah, und dass dieser Vorgang für den einen oder anderen Organismus zu viel war. Heute machen wir nur noch die Versorgung der überlebensnotwendigen Dinge akut. Und dann wird der Patient erstmal auf der Intensivstation behandelt und dann kommt die sequentielle Versorgung der Einzelverletzungen, nachdem der Anfang praktisch äußere Spanner angelegt bekommen hat. Das heißt, die Knochenbrüche und die Verletzungen werden zunächst mal in Ruhe gesetzt und der Körper kann sich erholen. Und diese Strategie hat zu einem wesentlich höheren Überlebensprozentsatz geführt, als das damals der Fall war. Insofern ist das natürlich ein tolles Fach und das ist das jetzt nochmal, um auf die Ausgangsfrage einzugehen, das ist für mich eher das Faszinierende, Probleme und Risiken zu reduzieren und damit zu einem effektiveren Überleben zu führen von Menschen oder aber auch einen Behandlungsvorgang so zu steuern, dass eben der Knochen heilt und nicht, dass der Knochen nicht heilt. Das sind, sage jetzt mal, eher die Herausforderungen, die ich heute sehe, die Herausforderungen in der zentralen Notaufnahme. Das ist natürlich in der Ausbildung völlig klar. Da kommen die jüngeren Ärzte auch hin, die unter Überwachung von entsprechenden erfahreneren Kräften dort arbeiten. Und so ist halt die Entwicklung in einem medizinischen Leben. Ich könnte mich jetzt heute nicht mehr für die Tätigkeit in einer zentralen Notaufnahme so richtig begeistern, weil das eine Tätigkeit ist. Da muss man sich auch auf Patienten sein. Darüber im Klaren sein, das ist nichts, was heute sehr angenehm ist. Da sind sie vor allem zu den Nachtstunden mit vielen Menschen konfrontiert, wo keine Freundschaften entstehen. Da sind sie konfrontiert mit Menschen, die nicht compliant, also die ihre Wünsche, Anweisungen gar nicht befolgen wollen. Und da sind sie auch leider Gottes in letzter Zeit immer wieder auch vermehrt mit Gewalt konfrontiert als Arzt.
Man erlebt da, glaube ich, auch in der Notaufnahme so ein bisschen die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Oder? Also man kriegt sowohl die positive, aber leider auch die negative Seite ab, oder?
Ja, das kann man definitiv sagen. Das ist definitiv so. Wobei ich trotzdem sagen muss, vor einigen Jahren, da ist bei uns um die Weihnachtszeit mal ein großer Personalengpass durch Erkrankungen aufgetreten. Und da habe ich dann als Chefarzt mal einen Nachtdienst übernommen, eines Assistenten. Und ich muss sagen, das ist natürlich, wissen Sie, wenn Sie so viel strategisch in einem System sind und immer wieder an wichtigen Entscheidungen sich beteiligen müssen, wobei wir immer versuchen, dass die Entscheidungen aus dem System kommen. Also ich halte Systeme, wo die Entscheidungen nur vom Chef kommen, für falsch, weil das System muss auch ohne einen Chef gut funktionieren. Auf alle Fälle habe ich da einen Nachtdienst gemacht und ich muss sagen, das waren tolle Erlebnisse, weil ich nur noch auf die reine Medizin reduziert war. Wenn Sie strategisch immer den ganzen Tag umherlaufen müssen und denken müssen, das ist dann schon anstrengend und die reine Beschäftigung Beschäftigung mit einem Patienten, solange er nicht gewalttätig ist und solange er den Sinn versteht, was in einer zentralen Notaufnahme mit ihm passiert, ist was Tolles.
Da kann man eigentlich schon die nächste Frage wieder anknüpfen. Wie viel von Ihrem Arbeitsalltag ist denn wirklich noch die reine Medizin, das wirkliche Arztsein, und wie viel ist eben der strategische Anteil?
Naja, das ist natürlich von Chefarzt zu Oberarzt zu Assistenzarzt völlig unterschiedlich. Eins kann man generell sagen, das heutige Gesundheitswesen in einem Krankenhaus ist mit extrem viel Bürokratie belastet. Ich kann mich gut erinnern an meine Anfangszeiten, da würde ich von heute aus gesehen sagen, da war meine Beschäftigung als Assistenzarzt in der Medizin am Patienten, sage ich mal, würde ich mit 70-75% umreißen. Mit den heutigen Anforderungen an die Dokumentation und an die Qualitätssicherung, an alles Mögliche, würde ich sagen, liegt es vielleicht noch bei 45-40%, irgendwo in der Gegend, vielleicht sogar manchmal an manchen Tagen auch noch niedriger. Das ist ein bisschen ein frustrierender Ablauf. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir müssen in der Medizin die Qualität dokumentieren, wir müssen sie darstellen, das hilft alles nichts. Wir befinden uns halt in einem Schattenboxen zwischen Vorstellungen der Politik, Vorstellungen der Krankenkassen. Ich glaube, die Krankenhäuser sind wirklich darauf bedacht, Menschen zu helfen. Und da sehen wir auch unsere ganz zentrale Aufgabe. Das macht Spaß. Der Rest eben ist Pflicht. Und insofern, ja, Kür und Pflicht ist halt auch bei anderen Dingen manchmal so. Das hat jeder immer in seinem Arbeitsleben. Aber das hat sich schon ein bisschen verändert in der vergangenen Zeit. Und so richtig, wie das in der Zukunft werden wird, ich glaube nicht, dass es weniger wird, die Dokumentation und die anderen Dinge. Also wir müssen da nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, Sorgen haben, dass das weniger wird.
Lassen Sie uns mal aber vom, ich sag mal, politischen Teil ein bisschen wegkommen, hin zum praktischen. Sie haben vorhin so schön gesagt, 30% der Fälle, die hier reinkommen, sind ungefähr Arbeitsunfälle, die eben irgendwo rund um die Arbeit passieren. Dann gibt es noch einen großen Teil Freizeit, Kinder und Senioren. Was ist denn jetzt eigentlich das Häufigste? Eigentlich habe ich immer gelernt früher, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ist es nicht mehr so? Ist es trotzdem noch so? Was kommt hier eben an Prozentalen rein?
Ja, also den Haushalt, muss ich zugeben, habe ich etwas stiefmütterlich behandelt. Also ich kann nur sagen, Putzen ist nicht ungefährlich, vor allem wenn es in einer gewissen Höhe mit ungeeigneten Haltevorrichtungen stattfindet. Ich muss vielleicht eins noch dazu sagen, es gibt Verletzungen, wo ich relativ stark der Meinung bin, dass uns da von dem einen oder anderen Patienten, weil ihm einfach der Hergang und die Entstehung der Verletzung peinlich sein könnte, dass wir da gar nicht so ganz richtig immer genau wissen, was ist denn da passiert. Also ich möchte nur mal das Beispiel nehmen, wenn einer so ein Vogelnest in seiner Dachrinne hat und es da pfeift und piepst und sowas. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der vielleicht schon mal da den Abgang gemacht hat, der uns nicht sagt, was ja eigentlich strafbar ist, dass er dieses Vogelnest runtertun wollte. Also insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Haushaltsunfälle, ganz klar, die sind nicht so ganz selten auf eine unsachgemäße Nutzung von Haltevorrichtungen zurückzuführen. Also ich sage jetzt mal, jemand, der irgendwie das Oberlicht oder an der Decke was machen will oder vielleicht sogar die Glühbirne wechseln möchte und es halt auf dem Bürodrehstuhl macht oder auf einer ungeeigneten Plattform. Da passiert natürlich ganz gern mal ein Abgang, der bedauerlicherweise eben problematische Folgen haben kann. Was mir bei meiner Oma mal selber aufgefallen ist, auch das Reinigen von Steckdosen, die mit der Zeit verschmutzen mit feuchten Lappen, wo zu viel Wasser drin ist, kann zum Beispiel auch mal so eine Sache sein. Ich sage immer wieder den Menschen, die mich fragen, ich versuche deswegen nicht so viel Hausarbeit zu machen, weil sie für mich relativ verletzungsträchtig erscheint. Gibt auch Leute, die fallen aus dem Fenster beim Fensterputzen. Also alles Mögliche passiert da. Insofern ist das schon auch ein relevanter Entstehungsort von Verletzungen. Man sollte also immer ein bisschen auf der Hut sein.
Da haben jetzt alle Putzmuffel die perfekte Ausrede tatsächlich. Jetzt können Sie uns noch irgendwie andere Behandlungen erzählen, wo Sie auch sagen, da muss man schon ein bisschen auch als Arzt den Kopf schütteln. Also gibt es so kuriose Fälle jetzt? Ich meine, in 30 Jahren, da dürfte doch bestimmt was zusammengekommen sein, oder?
Naja, klar. Erst gestern Morgen bei der Aufnahme. Wir haben immer morgens so eine Besprechung, wo wir gucken, was ist denn in den letzten 24 Stunden stationär aufgenommen worden? Da hat es sich ein, sage ich jetzt mal, etwa zwischen 85 und 90-jähriger Ehemann mit seiner etwa 85-jährigen Ehefrau im Haus zum Tanzen gegenseitig aufgefordert. Die beiden waren einzeln schon nicht mehr so ganz, ganz top auf den Beinen. Zu zweit war das noch ein bisschen schwieriger. Die Ehefrau hatte sich einen körpernahen Oberschenkelbruch zugezogen. Der Ehemann hatte sich eine Platzwunde zugezogen. Beide mussten stationär aufgenommen werden. Ich hatte dann bei meiner ersten Visite gesagt, also sagen wir mal, komplexere Tanzstile könne ich jetzt für die Zukunft eigentlich erstmal nicht mehr empfehlen. Jetzt müssen wir irgendwie auf einfachere Tänzchen übergehen. Also das, da erlebt man natürlich unglaublich viel. Aber ich muss sagen, Unfälle haben eine gewisse Tragik und ich kann eigentlich nicht sagen, dass es nicht schon mal etwas gegeben hat, praktisch was kaum vorstellbar ist und wo man sich letzten Endes sagt, also gibt es das denn, dass es so auch noch irgendwas passieren kann? Insofern, man muss bei allem auf der Hut sein.
Gibt es vielleicht aber auch einen Fall, wo Sie sagen, da sind Sie zum Beispiel selber auch stolz drauf, das halt gut behandelt haben zu können, weil das eben ein besonders komplexer, schwieriger Fall war? Gibt es sowas auch?
Klar, natürlich gibt es das. Auf der anderen Seite ist es immer schwierig, stolz. Man muss allem mit einer gewissen Demut begegnen und man muss immer sein Bestes tun. Und es gibt natürlich Dinge, wo man sagt, da haben Menschen ein ganz, ganz besonderes Glück gehabt. Also wenn man zum Beispiel die Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule, vor allem der oberen Halswirbelsäule, also Kopf-Hals-Übergang nimmt, wo starke Instabilitäten auftreten und wo Menschen das wirklich überleben, die auch teilweise wieder arbeitsfähig werden. Ja, das kann man dann schon als Glück empfinden. Und wenn das man richtig in die richtige Richtung gelenkt hat, dann kann man da vielleicht schon auch stolz drüber sein. Aber also für mich gilt auf alle Fälle natürlich das Erreichen, das bestmöglichste Ergebnis. Und ich freue mich dann natürlich sehr, sehr, wenn ein Mensch ein gutes Ergebnis erreicht hat. Also man hat auch manchmal Dinge, die einen sehr berühren. Ich hatte erst gestern in einer ambulanten Vorstellung die Omi einer Patientin, die ich vor ganz, ganz langer Zeit, also es ist jetzt sicherlich knapp 10 Jahre her, und die einen furchtbaren Reitunfall hatte. Die Patientin hatte leider praktisch eine Querschnittssymptomatik aus dieser Wirbelsäulenverletzung vom Reitunfall. Und ich bin Jahre später irgendwo hingeflogen und habe zufällig dort eine Zeitung aufgegriffen und habe in dieser Zeitung einen Artikel über genau diese Patientin, über die junge Dame gelesen, der praktisch der Thematik geschuldet war, wie diese Beziehung dieser Dame zu dem Unfall verursachenden Pferd weitergegangen ist nach meiner Operation. Und ich war tief berührt, weil dieses vor dem Unfall sehr, sehr temperamentvolle und kaum zu bändigende Pferd hat praktisch ab der ersten Begegnung nach der Querschnittsrehabilitation einen total anderen Charakter gehabt. Das war, und es gab da Bilder in der Presse, und die Omi dieser Patientin hat mir das erst vor 2 Tagen nochmal bestätigt. Das Pferd ist in der Zwischenzeit gestorben. Aber man muss dazu sagen, das sind schon Dinge, die einen da emotionalisieren, und deswegen ist natürlich das auch eine sehr, sehr vielfältige Aufgabe, die man gerne wahrnimmt. Und ja, Stolz ist schwierig. Also ich kann jetzt bei solchen Erlebnissen kann ich nicht von Stolz reden, weil auch uns sind in der Unfallchirurgie Grenzen gesetzt. Klar, es gibt tolle Verläufe, aber es gibt natürlich auch emotionalisierende Verläufe und es gibt auch manchmal, Gott sei Dank selten, sehr frustrierende Verläufe.
Gerade auf die wollte ich bei der nächsten Frage eingehen. Wo sind denn die Grenzen der Chirurgie gesetzt? Also Sie haben gerade schon gesagt, es gibt eben manchmal auch Sachen, da kann man dann nicht mehr helfen. Kann man das in irgendeiner Form eingrenzen, beschreiben?
Ja, das kann man. Das ist natürlich extrem vielfältig. Also es geht ja in der Unfallchirurgie Gott sei Dank nicht immer um Leben und Tod. Das glauben viele Menschen, dass es das tut, und das tut es auch manchmal. Aber es geht auch manchmal ganz einfach, ja, um den Finger, den ein in Ärgernis gebrachter Esel, weil er geärgert wurde, einfach abgebissen hat, um den Daumen und um die Frage, kann man den wieder annähen, kann man den rekonstruieren oder nicht. Es geht um manchmal in der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, in ihrer Konsequenz und in ihrer Gefährlichkeit unterschätzten Entzündungsverläufe, banale Infektionen, die irgendwo mit einer kleinen Schnittwunde anfangen und unter Umständen in Einzelfällen mit dem Tod enden können. Da gibt es ganz, ganz viele Nuancen, wo man letzten Endes an die Grenzen kommt oder an Grenzen steht. Und da kommt es tatsächlich auf, ja, oft kleine Details an, an denen man seine Entscheidungen und die therapeutische Strategie festmacht. Und in nicht allen Fällen kann man gewinnen. Also ich kann eigentlich nur in dem Fall gut schlafen und, sage ich jetzt mal, einen Erfolg erreichen, wenn ich mein Bestes zu allem beitrage. Und das ist, glaube ich, für unseren Berufsstand was ganz, ganz Wichtiges und auch eine Voraussetzung, dass man das gut erträgt. Man muss sein Bestes machen, und es gibt manchmal Fälle, wo eben zum Schluss nicht das beste Ergebnis erreichbar ist. Die sind schmerzhaft, das muss man wahrnehmen, das muss man analysieren. Es gibt viele M&M-Konferenzen, also Mortality-Morbidity-Konferenzen, wo man diese Fälle auch in einem ganz, ganz großen Rahmen bespricht, mit auch begleitenden Fachabteilungen. Gott sei Dank, das ist nicht extrem häufig und das nicht tagtäglich, das Geschäft. Aber man muss da gut analysieren und man muss eine entsprechend gute Strategiefindung haben, damit man sich überhaupt selber in dieser Historie, in diesem Verlauf selber ertragen kann. Sonst, sage ich jetzt mal, schafft man einen solchen Beruf nicht, über diese lange Zeit durchzustehen.
Sie haben gerade einen Punkt angesprochen, den haben wir noch gar nicht erwähnt eigentlich. Sie haben gesagt, zum Beispiel einen abgebissenen Finger wiederherzustellen, diese Wiederherstellungschirurgie, die ist nämlich auch ein Teil Ihrer Abteilung. Da ist nämlich die Frage, was macht denn eigentlich mehr Spaß für Sie persönlich? Ist es die Wiederherstellungschirurgie? Ist es die Unfallchirurgie? Es gehört die Orthopädie auch noch dazu. Also welcher Bereich ist denn so Ihrer, wo Sie sagen, der macht mir am meisten Spaß?
Also gerade angesprochen auf die Wiederherstellungschirurgie, das ist im Grunde genommen der Teil der Chirurgie, Unfallchirurgie, wo Spätschäden oder überhaupt chronische Schäden, die teils durch Unfallereignisse entstanden sein können, aber nicht unbedingt durch Unfallereignisse entstanden sein müssen. Das können auch Knocheneiterungen sein. Das können bei Kindern Fehlwachstum sein, die Fehlstellungen an Extremitäten erzeugen. Das können auch Tumoren sein, die Instabilitäten erzeugen an Extremitätenabschnitten. Das ist ein kniffliger Teil unserer Strategie und dessen Krankengut, was wir behandeln müssen. Da führen immer wieder mal zwei, drei Wege nach Rom. Man muss es gut durchanalysieren. Diese Dinge, die sind oft in der Behandlung sehr aufwendig. Das heißt, während wir bei einem Unfallverletzten, bei einem Frischunfallverletzten eigentlich sehr klare Strategien haben, wie wir was machen müssen, wenn wir Gelenke rekonstruieren müssen, wenn wir Knochen im Schaftbereich, also in Knochenmitte, entsprechend stabilisieren müssen. Das ist einfacher. Und die anderen Dinge, das sind ein bisschen die, wo wir uns viel mehr Gedanken machen müssen, wo wir auch in der Analyse sehr gut sein müssen, wo wir oft umfangreiche diagnostische Maßnahmen haben müssen. Und insofern muss man sagen, ist natürlich mein Tätigkeitsfeld gegenüber den 10 Diagnosen oder den 15 Diagnosen, die ein Orthopäde behandelt, doch nochmals deutlich umfangreicher. Aber das ist schon ein bisschen das, was das Salz in der Suppe ausmacht.
Das klingt wie eigentlich wie ein Handwerker, der etwas schafft, kreiert, wenn Sie sagen, Sie rekonstruieren da Gelenke und andere Dinge und gleichzeitig aber auch eben dieses geistig dann wirklich das auch hinzubekommen, das eben genau umzustrukturieren. Also das ist ja einmal geistige Arbeit, aber auch kreative Arbeit, kann man sowas sagen?
Ja, definitiv. definitiv. Also man muss natürlich eine gewisse Lösungsfantasie entwickeln. Und es ist ganz klar, das muss man eben auch sagen, ein Knochen oder ein Gelenk, das heilt nur, wenn entsprechend die Weichteile geschont werden, wenn die Weichteile überhaupt zur Heilung bereit sind. Und das ist das, was halt in der Unfallchirurgie schon immer wieder mal ein Problem ist. Verletzungen betreffen leider eben nicht nur die Knochen oder Gelenke, sondern die betreffen eben häufig auch große Weichteilanteile. Und wenn von denen keine Durchblutung kommt, dann kann auch kein Knochen heilen. Da gibt es natürlich viele, viele Erkenntnisse aus der Forschung der letzten Jahrzehnte, die uns helfen, auf einen richtigen Weg zu kommen. Muss man auch sagen, als Unfallchirurg, als Orthopäde grundsätzlich darf man nie auf einem Stand bleiben. So muss auch kontinuierlich sich weiterentwickeln, muss kontinuierlich eben auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechend realisieren, um dort auch top aktuell zu bleiben und entsprechende Leistungen auf dem Bereich zu erbringen.
Die Weiterentwicklung, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Was Sie gerade witzigerweise gesagt haben, dieser abgetrennte Finger, abgebissen durch einen Esel als Beispiel. Wie ist es denn eigentlich mit so abgetrennten Körperteilen? Ich denke jetzt mal an die Zunge, an die Finger, an auch andere Dinge. Die können ja inzwischen alle wieder rangenäht werden. Das heißt immer, man soll sie in Eis legen und dann halt mitnehmen, wenn man sie irgendwo findet. Zum einen die Frage, funktioniert es wirklich so einwandfrei gut? Und vor allem, wenn die dann wieder dran genäht sind, sind die dann auch wirklich immer voll funktionsfähig?
Also gerade bei solchen Amputationsverletzungen, wie wir es nennen, hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie ein Anschluss an die Durchblutung wieder erfolgen kann. Also das heißt, die Zungenspitze, die ist so stark durchblutet, dass sie letzten Endes, wenn die komplett abgetrennt wird, in der Regel wieder eine relativ gute Chance hat, über die kapilläre Durchblutung wieder angeschlossen zu werden. Ganz anders ist das, wenn Sie zum Beispiel einen Finger haben. Ein Finger, der kann nur vernünftig überleben, wenn er in der Durchblutung wieder an ein zuführendes Gefäß angeschlossen wird. Wenn dieses zuführende Gefäß, was ja normalerweise bei der Amputationsverletzung abgetrennt ist, es gibt subtotale Amputationen, wenn man Glück hat, bleibt gerade mal das Gefäß stehen mit ein bisschen Weichteilen, das muss man auch sagen, das kann man auch nicht unbedingt erkennen, wenn man diese Situation sieht, dann ist es so, dann hat ein solcher Patient, wenn sozusagen die Durchblutung wiederhergestellt werden kann, eine gute Chance, mit dem Finger etwas anfangen zu können. Allerdings gehört natürlich auch noch mehr wie die Durchblutung dazu. Es gehören die Nerven dazu. Ein Finger muss natürlich auch eine entsprechende Nervenversorgung haben, damit er die taktilen Erkenntnisse weitergibt. Und das nächste ist, er muss sich auch bewegen lassen. Das heißt, wenn eine Amputation da ist, muss der Knochen verbunden werden und es müssen auch alle Sehnen verbunden werden. Und dann muss man sagen, kann man durchaus ein gutes Ergebnis erreichen. Das macht keinen Sinn bei einer Abtrennung im Endgliedbereich. Da sind die Gefäße zu klein, da kann man nicht gut anschließen. Das heißt also, das hängt auch von der Amputationsstrecke ab. Und dann muss man auch natürlich noch sagen, wenn Amputationen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, sehr körpernah von Extremitäten sind, wird es schon auch sehr beschwerlich. Das muss man sagen, weil dort eben sehr große Lasten auf den amputierten Bereich zukommt. Natürlich versuchen wir das, dass Dinge rekonstruiert werden, aber das ist eben sehr, sehr stark davon abhängig, wie wir die Anschlüsse entsprechend der Gefäße und der Nerven bekommen.
Gibt es denn irgendeine, ich sage jetzt mal Statistik, oder gibt es irgendeine Zahl, die Sie uns nennen können, was die häufigsten Unfall- oder auch Wiederherstellungsobjekte sind? Also Unfall stelle ich mir ganz oft vor, Kopf, Knie, vielleicht noch Finger, Füße, so je nachdem. Bei der Wiederherstellung tue ich mir schon ein bisschen schwerer. Können Sie das so ein bisschen mal beschreiben, was da am häufigsten ankommt?
Also zunächst mal Unfallverletzungen. Der häufigste Knochenbruch ist der körperferne Speichenbruch, wenn jemand hinfällt und sich mit der Hand abstützt und dann sozusagen handgelenksnah die Speiche bricht. Das ist die häufigste Fraktur, die bei dem Menschen auftritt. Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, würde ich jetzt aus meiner Schätzung etwa sagen, von den zwischen 32.000 und 35.000 Menschen, die Unfälle haben und in unserer zentralen Notaufnahme auftauchen, haben im Jahr etwa, sage ich mal, vielleicht 4.000 Menschen oder 5.000 Menschen Knochenbrüche. Das ist nicht ganz wenig. Davon kann man vielleicht die Hälfte konservativ behandeln. Also das heißt, man legt einen Gips an oder macht bestimmte Dinge, damit man es nicht operieren muss. Und bei der Hälfte bleibt einem zum Schluss nichts arg viel anderes übrig, als das zu operieren. Das sind sozusagen dann die unfallchirurgischen Fälle. Was sicherlich noch häufiger ist, das sind einfach Kopfplatzwunden, weil bei den meisten Menschen halt der Kopf ein bisschen im Weg ist. Wenn irgendwie an der Decke oder irgendwo in Kopfnähe irgendein Gegenstand ist, wo man den verletzen kann. Also das ist sicherlich noch häufiger wie die Knochenbrüche. Und dann ist sicherlich auch ein Faktor, sind so die Bandzerrungen, die man so erleben kann. Also das heißt das Umknicken, das heißt auch Außenbandrisse am Sprunggelenk oder Zerrungen. Das sind sicherlich sehr, sehr häufige Erkrankungsbilder. Bei der Wiederherstellungschirurgie, das sind ja schon eher so ein bisschen die chronischeren Probleme. Wiederherstellungschirurgie, also gerade auch die Replantation, die wir gerade kurz betrachtet hatten, sind eigentlich keine klassische Wiederherstellungschirurgie. In diesem Sinne, Wiederherstellungschirurgie ist für mich eher, wenn irgendwas krumm geheilt ist oder irgendwas nicht geheilt ist. Also das ist viel, viel seltener. Das sind, sage ich jetzt mal, in den Bereich der operativen Maßnahmen fallen bei uns vielleicht etwa so 100, 150 Fälle im Jahr, mit denen wir uns beschäftigen. Also es ist schon deutlich seltener.
Sie sind seit über 30 Jahren in dem Beruf, haben Sie gesagt. Hat sich das Verletzungsbild oder auch die Ursache der Verletzung in dieser Zeit, hat sich das in irgendeiner Form verändert? Sie haben vorhin die Veränderung der Medizin beschrieben, wie die sich verändert hat. Aber hat sich eben auch das Verletzungsbild verändert? Ich stelle mir vor, heutzutage mit den ganzen Handys vor der Nase passieren ganz andere Dinge als vor 30 Jahren, weil da hatte man diese Dinge noch nicht. Ist es tatsächlich so?
Ja klar, das ist natürlich schon so. Also ich bin in der Unfallchirurgie angetreten und habe auf den Stationen extrem viel junge Verletzte gesehen. Wenn ich heute, 35 Jahre später, eine Visite mache, dann sehe ich ganz, ganz wenig junge Menschen und ich sehe ganz, ganz viele alte Menschen. Das heißt, die Lebenserwartung ist angestiegen, die alten Menschen sitzen weniger wie früher, sage ich jetzt mal im Fernsehsessel, sondern Mobilität wird, glaube ich, schon auch im Alter noch gelebt. Die dann, sagen wir mal, zuschlagende Bevölkerungspyramide, die sich in den letzten Jahren zugunsten der Älteren etwas verschoben hat, die merken wir in den Krankenhäusern nicht unerheblich. Natürlich ist es so, es gibt natürlich bestimmte Verletzungen, die sind einfach auch neu dazugekommen. Also zum Beispiel die Elektroroller, die überall auszuleihen sind. Wir haben in der Zwischenzeit sicherlich im Jahr etwa zwischen 20 und 30 doch relativ schwere Verletzungen durch Nutzung dieser neuen Beförderungsmittel. Wir haben natürlich auch in anderen Bereichen immer wieder Verschiebungen. Man muss schon sagen, ich habe mich auch viel mit der Auswirkung von Fahrzeugkollisionen befasst. Wir haben natürlich in der Automobiltechnik sehr viele Strategen gehabt, die jetzt mit auch hier ortsansässigen Firmen sich überlegt haben, wie kann man denn Fahrzeuge bauen, wo bestimmte Verletzungen besser zu vermeiden sind. Da ist sehr, sehr viel passiert. Allein das Rückführen oder das Verzicht auf einen reinen Beckengurt und das Einführen des 3-Punkt-Sicherheitsgurts mit der Gurtpflicht hat unwahrscheinlich viel bewegt, aber das ist noch überhaupt nichts auszudrücken, was letzten Endes die Fahrzeugtechnologie, Airbags, aktive Sicherheitssysteme, was die letzten Endes bewirkt haben. Und auch die Weichheit zum Beispiel in der Konstruktion eines Fahrzeugs spielt eine große Rolle. Weniger verändert haben sich Dinge wie Verletzungen jetzt beim Fußball, die sehen heute noch nicht arg viel anders aus. Jeder hat schon mal irgendwann einen Bekannten gehabt, wo die Achillessehne gerissen ist. Da hat sich nicht viel verändert. Aber es hat sich eine deutliche Verschiebung zum Alter ergeben. Das ist ganz klar. Da kann man überhaupt gar nicht dran rütteln. Wir beschäftigen uns in der Zwischenzeit viel mehr mit alten Menschen und haben auch deswegen uns in dem System darauf eingerichtet. Wir brauchen heute einen sogenannten Geriater, also einen Arzt für Altersmedizin, bei der Behandlung unserer Patienten, damit wir das optimieren, weil eben der alte Mensch oft mit vielen Zusatzerkrankungen kommt, mit denen der normale Unfallchirurg überhaupt nicht befasst ist.
Ganz passend dazu auch die Frage, Sie hatten vorhin die Weiterentwicklung der Chirurgen, der Chirurgie auch gesprochen, dass man sich da selber auch fortbilden muss, um am Drücker der Zeit zu bleiben. Und im Moment ist ja, glaube ich, kaum ein Thema so heiß gehandelt wie künstliche Intelligenz. Inwiefern spielt sowas bei Ihnen auch in der Arbeit inzwischen eine Rolle? Wird es mehr? Ist es noch so, dass Sie sagen, der Mensch hat noch die Oberhand, oder wie verhält sich's?
Also ich sage jetzt mal, bei handwerklichen Aufgaben ist natürlich die künstliche Intelligenz schon noch sehr begrenzt. Es ist natürlich so, dass wir in der Zwischenzeit Techniken anwenden, die viel weniger invasiv sind, aber die gleichen Möglichkeiten bieten, wie wir das früher an manchen Körperstellen konnten. Das ist zum Beispiel für die Wirbelsäule sehr evident. Da haben wir früher, um bestimmte Regionen zu erreichen und Stabilisationen zu machen, Zugänge über die Öffnung von zwei Körperhöhlen, also Bauch- und Brustraum, gebraucht. Heute machen wir das über endoskopische Techniken, also über Schlüssellochchirurgie, mit ganz, ganz wenig Zerstörung der Hautoberfläche. Da ist schon viel passiert. Die künstliche Intelligenz spielt sich halt vor allem in den diagnostischen Medien ab. Das heißt, in der Radiologie im Erkennen von Dingen, die immer wieder reproduzierbar gemacht werden können. Und das hat vor allem natürlich insofern große Auswirkungen. Ein Teil unseres Geschäftes ist natürlich auch das Erkennen von Dingen, die nicht normal sind, also die durch einen Unfall verändert sind. Und da hat die künstliche Intelligenz schon Einzug gehalten. Wir müssen natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf haben, unseren Personalmangel im Bereich der Ärzte. Die sind im Augenblick so, dass sie nicht ausreichend auf dem Markt abgebildet werden können, weil sehr viele aus den geburtenstarken Jahrgängen auch in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Das heißt, man muss Ressourcen entwickeln, wo auch Arbeitsplätze eingespart werden kann und umverteilt werden kann. Insofern glaube ich, wird die künstliche Intelligenz auch einen sehr, sehr starken Einzug in die Medizin halten. In der Forschung ist das schon absolut repräsentiert. Also wenn man heute Publikationen im Bereich der Medizin, auch mehr und mehr im Bereich der Unfallchirurgie liest, dann befassen sich dort schon viele, viele Arbeiten mit der künstlichen Intelligenz.
Wohin wird sich Ihre Fachrichtung dann noch entwickeln?
Ja, da bin ich natürlich auch gespannt. Also es wird eines bleiben, das Verständnis für den Patienten, das Herz für den Patienten wird aus meiner Sicht nie wirklich verzichtbar sein. Wir können die Medizin nicht einem Geschäft, einem wirtschaftlichen Gewinn oder Verlust Rechenexempel unterstellen, sondern es muss uns klar sein, dass wir uns mit Menschen befassen, und das wird bleiben. Auch die chirurgischen Techniken, die werden weiter verfeinert werden, das ist ganz klar. Da wird weiter in Richtung Patientenschonung, auch in Richtung vielleicht Verbesserung der Knochenheilung und solchen Dingen gearbeitet werden. Wir haben ja allein durch die immunologische Forschung, auch teilweise angetrieben durch Corona, aber auch durch andere Dinge, viele, viele Fortschritte erzielt, wenn wir zum Beispiel jetzt tumoröse Instabilitäten des Knochens behandeln müssen. Das heißt, das sind Dinge, die sich weiterentwickeln werden. Was mich gespannt macht, ist, wie werden wir denn noch in 10 oder in 20 Jahren in der Lage sein, Menschen gerade für den Beruf des Unfallchirurgen zu begeistern. Das ist ein Geschäft, welches leider eben verstärkt dann anfällt und belastet, wenn andere in der Freizeit sind. Also an dem schönen Wochenende, wo viele draußen sind, da haben wir alle Hände voll zu tun. Und das der jüngeren Generation schmackhaft und lukrativ zu machen, das wird eine Aufgabe sein, die für die Unfallchirurgie wichtig werden wird. Was sicherlich auch noch eine Aufgabe wird, das ist der Umgang mit der Krankenhausreform. Da wird es letzten Endes dazu kommen, dass Kliniken aus dem Betrieb rausgehen werden. Auch in ihrer Versorgungsstruktur in der Umgebung wird sich etwas ändern. Ich bin in der Lenkungsgruppe für die Schwerstverletztenversorgung in Deutschland. Da sind 5 Ärzte dabei. Und da habe ich schon gewisse Sorgen, dass wir die flächendeckende Versorgung von Schwerverletzten in dieser Weise weiterführen können, wie wir das heute haben. Das muss man ein bisschen abwarten. Wir haben alle durch bestimmte Vorgänge, also gerade in Paris, Massenanfall von Verletzten, Terrorlagen gesehen, wie wichtig die Unfallchirurgie zum Überleben ist. Und jedem, der diesen Podcast hört, muss auch auf den Weg mitgegeben werden, der Unfalltod ist die häufigste Todesursache des Mannes unter 40 Jahren. Und es ist eine Aufgabe, hier sowohl von der volkswirtschaftlichen Seite, aber auch von der menschlichen Seite Einhalt zu gebieten, die Versorgungsstrukturen aufrechtzuerhalten. Und das halte ich im Augenblick für die wichtigste Zukunftsaufgabe der Unfallchirurgie. Unfallchirurgie ist teuer. Es lässt sich keine Abteilung, die Unfallchirurgie anbietet, zu denen rechnen, die ein finanzieller Gewinn für ein Krankenhaus werden. Das muss auch klar sein. Aber es lohnt sich für die Menschen und es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, für die ich brenne.
Schon fast das perfekte Schlusswort. Eigentlich fast schon beinhaltet. Was sind Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft?
Ja, meine Wünsche sind, dass dieses Fach gestärkt wird, dass die Geschäftsführungen und dass die Politik erkennt, wo der Wert dieses Faches liegt und vor allem, dass auch die Kostenträger ihren Aufgaben nachkommen. Wir haben seit vielen Jahren eine Situation, in der von Seiten der Kostenträger versucht wird, über Qualitätstüren gewisse Verschlankungen in den Strukturen herbeizuführen, um möglichst Betten, die für bestimmte Versorgungen sind, vom Netz zu nehmen. Unter der Vorstellung, wenn es weniger Betten gibt, gibt es auch weniger Kranke. Das trifft sicherlich für manche Bereiche in der Medizin schon ein bisschen zu, aber am wenigsten für die unfallchirurgischen Verletzten. Ja, weil die fallen an und die müssen versorgt werden. Die können ja nicht irgendwo hingelegt werden, wo sie zum Schluss nicht adäquat behandelt werden. Und das ist etwas, da wünsche ich mir mehr Wahrnehmung, mehr Klarheit, auch von Seiten der Politik. Aber da müssen wir abwarten, wie das weitergeht. Das ist meine Hoffnung.
Und da drücke ich alle Daumen, dass es in die positive Richtung geht. Darf mich ganz herzlich bedanken für die Zeit. Ich weiß, Sie ist rar gesät. Deswegen vielen Dank, Professor Dr. Arendt, für diese tollen Antworten, tollen Einblicke und weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Bitte, ja, hat mich gefreut. Habe ich gerne gemacht.
Das war also Professor Dr. Markus Arendt, Unfallchirurg mit Leib und Seele, kann man glaube ich sagen. Und das war der Podcast für dieses Mal. Seid gespannt, wen wir nächstes Mal wieder dabei haben und bleibt gesund.